Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen in eurer Mitte sein darf und dass ich das Wort Gottes hier verkündigen darf. Ich bin dankbar dem Herrn für alle Geschwister im Herrn, die wir noch kennen, die in dieser Zeit noch dem Herrn Jesus treu nachfolgen wollen. Und wir wollen uns gegenseitig ermuntern, auch durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Ja, und mir ist für heute ein Wort wichtig geworden, das ihr sicher ganz gut kennt. Ein Wort der Ermutigung für den treuen Überrest der Gläubigen in der Endzeit. Und es steht in der Offenbarung im 3. Kapitel dieses bekannte Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Wie gesagt, ich denke, wir alle haben das öfters gelesen, vielleicht auch schon öfters Verkündigungen darüber gehört. Aber ja, die Apostel selber sagen, dass es uns Not tut, uns immer wieder zu erinnern an die einfachen Wahrheiten, an die Worte unseres Gottes, die uns ja auch ermuntern sollen, die uns ermahnen sollen, die in unsere Lebenssituation hineinsprechen sollen. Und ich denke, dass dieses Wort ganz wunderbar geeignet ist, uns zu ermutigen und zu trösten in diesen herausfordernden Zeiten, was der Herr Jesus an die Gemeinde in Philadelphia geschrieben hat, gesagt hat. Ich lese mal ab Vers 7 in Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, soweit das Wort Gottes. Ich denke, dass wir sagen können, dass das ein besonderes Wort, ein prophetisches Wort ist, auch für die Gemeinde in der Endzeit. Wir wissen ja, dass die ganze Offenbarung eine prophetische Botschaft an uns ist, eine Botschaft, die spricht vom Ende der Zeiten. Ist ja so interessant, Gott hat ein Buch der Anfänge gegeben, und das ist das erste Buch in der Bibel, gar nicht zufällig natürlich, das Buch Genesis, das Buch 1. Mose, wo Gott geoffenbart hat, wie alles begonnen hat, wie die Schöpfung begonnen hat, wie die Sünde begonnen hat, wie die Erlösung, der Weg der Gnade begonnen hat. All das finden wir im ersten Buch Mose, Buch der Anfänge. Und dann hat Gott ein Buch der Vollendung gegeben, wo er zeigt, wie er, der souveräne, allmächtige Gott, alle seine Ratschlüsse vollenden wird in Christus Jesus. Und das ist das Buch der Offenbarung. Und es steht auch keinesfalls zufällig am Ende unserer Bibel, sondern es steht dort, weil es genau der von Gott gegebene Schlussstein ist, der Offenbarungen Gottes, wo wir finden, wie Gott am Ende der Zeit alle seine Ratschlüsse hinausführt. Trotz des Widerstands des Teufels, trotz der Rebellion der Menschen, und das darf uns immer wieder ermutigen, Gott sitzt im Regiment. Er ist souverän und allmächtig. Er kommt zu seinem Ziel. Und diese Sendschreiben am Anfang der Offenbarung sind besonders Botschaften an die wahren Gläubigen in der letzten Zeit. Und sie beleuchten verschiedene Aspekte, verschiedene Gesichtspunkte dieser endzeitlichen Situation kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und darin leuchtet im Grund die Gemeinde Philadelphia in ganz besonderer Weise hervor. Wir sehen ja das schon auch im ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, wo noch so vieles Gutes war, dass da Gott einen Tadel aussprechen musste, dass der Herr Jesus sagen musste, du bist von der ersten Liebe abgewichen. War noch vieles gut, aber das war schon ein Schaden, wo er wirklich ernstlich zur Buße rufen musste. Und wir finden überall eigentlich Tadel, außer in der verfolgten Gemeinde und in diesem treuen Überrest der Endzeit, der prophetisch in dem Sendschreiben an Philadelphia angesprochen wird. Philadelphia wird existieren, bis der Herr wiederkommt. Ja, wir haben ja das gelesen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Das ist also eine Endzeitgemeinde. Und natürlich ist es eine prophetische Ermahnung und Ermunterung, die wir nicht missverstehen dürfen. Es hat manchmal Kreise gegeben in der Kirchengeschichte, die haben gesagt, wir sind Philadelphia. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Ja? Philadelphia ist ein Herzenszustand. Philadelphia ist eine Haltung der Treue und der Hingabe an den Herrn. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, ob wir wirklich diese Bedingungen erfüllen, die der Herr hier nennt. Und wir haben das nicht sozusagen gepachtet, dass wir sagen können, wir sind Philadelphia. Und trotzdem denke ich, ist es ein spezielles Wort der Ermutigung für die Gläubigen, die in der heutigen Endzeit Verführung und Verwirrung dem Herrn noch treu bleiben wollen. Und deswegen möchte ich ein bisschen auch versuchen, von den anderen Bibelstellen her erstmal einen Blick auf diese letzte Zeit zu werfen, in der wir stehen und die uns herausfordert in einer ganz ernsten und ungewöhnlichen Weise, dass unsere Treue geprüft wird. Wir haben da gestern auch davon gesprochen. Ja, die Endzeit ist die Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn. Und das erinnert uns daran, dass eben Gott selber letztlich dem sündigen Treiben der Menschen ein Ende und ein Ziel gesetzt hat. Wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit als Richter wiederkommen wird, dann wird das Toben der Gottlosen zu Ende gehen. Dann wird Gericht geübt, dort wo Gott jetzt immer noch zuschaut und so viel Böses zulässt in der Welt. Es wird einmal dieses gerechte Gericht kommen. Und diese Zeit, in der wir jetzt leben, das ist auf der einen Seite eine Zeit, wo unter Gottes Zulassung das Böse ausreift, die Gesetzlosigkeit immer mehr zunimmt in der Welt. Und es ist ja sehr interessant, in Lukas 17 sagt der Herr voraus, dass die letzten Zeiten vor seiner Wiederkunft sein werden wie Sodom und Gomorra. Da werden die Menschen, die sündigen Menschen sein, wie zur Zeit Lots. Und wenn wir das uns heute anschauen, was heute alles propagiert und öffentlich dargestellt wird, dann sind wir genau auf diesem Weg nach Sodom und Gomorra, was die Welt angeht. Gottes Wort sagt, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Das heißt, der Mensch wird sich auflehnen gegen jede Ordnung, die Gott gesetzt hat. Und es ist erschütternd, wie weit wir da gekommen sind. Dieses sogenannte Gender Mainstreaming ist im Grunde eine himmelschreiende, brutale Empörung des sündigen Menschen gegen Gottes Ordnung. Der Mensch ist so frech und anmaßend, dass er sagt, selbst diese grundlegendste Schöpfungstatsache, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau schuf er ihn, das wird in Frage gestellt. Jeder kann selber bestimmen, ob er Mann, Frau oder irgendwas dazwischen ist, ja, oder eine Mischung von allem. Das heißt, der Mensch lehnt sich radikal auf gegen den Schöpfer und alle seine Ordnung. Und wenn die grundlegendsten Ordnungen angetastet werden, dann ist das Zorngericht nicht mehr weit. Das muss uns klar sein. Ja? Also das heißt, dem Bibelleser ist klar, die Endzeit neigt sich eigentlich ihrer letzten Phase der Vollendung zu. Und das ist natürlich auch eine Zeit, wo wir besonders wachsam sein sollten, wo wir besonders auch wirklich Ausschau halten müssen, nach dem Herrn und auf der anderen Seite auch die Warnungen des Herrn vor der Endzeit beherzigen sollten. Und ich lese noch einmal aus Matthäus 24, wir haben das auch gestern schon betrachtet, diese Stellen, wo er der Herr die Jünger lehrt, was sie in der Endzeit besonders beachten müssen. In Vers 3 Matthäus 24 fragen ja die Jünger den Herrn Jesus, sage uns, Wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also das sind so Schlaglichter auf die Endzeitentwicklung. Und der Herr warnt hier und auch an anderen Stellen deutlich, dass eines der Hauptkennzeichen der Endzeit zunehmende geistliche Verführung sein wird. Irreführung, Betrug und Täuschung im Namen Jesu Christi. Das heißt, falsche Lehrer, falsche Propheten werden kommen und sie werden sagen, das ist der richtige Weg der Christusnachfolge. Durch mich redet Christus und sie werden Lügen und verkehrte Dinge ausstreuen und viele werden in die Irre geführt werden. Verführung heißt ja, einen falschen Weg leiten, sodass man nicht an das richtige Ziel kommt. Und das ist eben diese große Not, diese Herausforderung in der Endzeit, dass durch verschiedenartigste Strömungen, sei es jetzt die Strömung der Bibelkritik, die einfach Gottes Wort leugnet, die die Grundtatsachen des Glaubens abstreitet und trotzdem sich ein christliches Mäntelchen umhängt, sei es die römisch-katholische Kirche, die Hure Babylon, die die Menschen verführt, einem falschen Evangelium zu glauben, der Errettung durch Sakramente, durch den Priester, durch die angebliche automatische Sündenvergebung, durch die Eucharistie und alle diese Dinge, wo letztlich eben nicht mehr der Glaube an den Herrn Jesus rettet, sondern die Kirche rettet. Ja? Auch ein falsches Evangelium, das immer mehr Einfluss gewinnt in der Endzeit. Ja? Und auf der anderen Seite eben auch die falschen Propheten, wie wir sie in der Pfingst- und charismatischen Bewegung finden, die von neuen Offenbarungen sprechen. Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mir eine Vision, einen Traum gegeben. Gott redet neue Dinge in der Endzeit, die er in der Bibel nicht geredet hat. Ja, und dann kommen massive Irreführungen, Irrtümer, falsche Lehren. Und alle diese Dinge, die erleben wir heute. Wir erleben, wie die Verführung, die religiöse Verirrung und Verwirrung in der Christenheit massiv zunimmt. Und ich weiß nicht, wie weit ihr das so beobachtet. Ich beobachte es, weil ich auch einen Dienst der Warnung und Aufklärung empfinde, den mir der Herr gegeben hat. Wie erschreckend schnell evangelikale Kreise der Evangelischen Allianz zum Beispiel heute sich für die Pfingst- und charismatische Bewegung und für die Ökumene und die Bibelkritik öffnen. Man will dazugehören, man will wissenschaftlich und theologisch angesehen sein und damit hat man eine offene Tür zur Bibelkritik und vor allen Dingen will man diese falsche Einheit aller äußerlichen Christen ganz dringend herbeiführen. Das heißt, katholisch, orthodox, liberal, protestantisch, evangelikal, alle sollen sie zu einer großen ökumenischen Einheit zusammengefasst werden. Und das ist eine der größten und gefährlichsten Verführungsströmungen der heutigen Zeit. Und es gibt nur wenige Christen, nur wenige Gemeinden, die sich noch bewusst abgesondert halten von diesem großen Strom der Ökumene. Und in Offenbarung 17 und 18 warnt ja Gottes Geist vor dieser Hure Babylon, die auf dem Tier, das heißt reitet, die also praktisch der weltlichen Macht dient und bereit ist, sich der weltlichen Macht zu bedienen, dem letzten endzeitlichen Weltreich, das ja eine Auferstehung des Römischen Reiches sein wird, ja, wo der Antichrist letztlich dann auch die führende Rolle spielen wird. Und damit ist sozusagen diese falsche Religion, diese äußerliche ökumenische Kirche verbunden, dient diesem Antichristen, dieser Weltmacht und wird von ihr benutzt und ja, hat natürlich auch Vorteile von ihr. Ja. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und diese böse Verbindung zwischen Weltmacht und falscher Kirche hat angefangen mit Konstantin, schon im 4. Jahrhundert, wo die römische Kirche das erste Mal zur Staatskirche erklärt wurde und dann hat eigentlich dieses unheilvolle Bündnis angefangen, das eben in der Endzeit nochmal eine ganz große Wiederauferstehung feiern wird und ein im Weltmaßstab die Menschen verführt. Denn von dieser Hure Babylon ist gesagt, dass der Glutwein ihrer Unzucht die ganzen Völker taumeln macht, betrunken macht, dass sie nicht mehr wissen, was sie eigentlich sagen und tun sollen. Und das ist diese Szene der endzeitlichen Irreführung, die heute einfach sich vor unseren Augen abspielt. Ich möchte vielleicht nochmal dazu lesen, 1. Johannes 4,1, ist auch so eine Warnung unseres erhöhten Herrn an die treuen Gläubigen, dass wir doch wachsam sein mögen. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Ja. Das ist so wichtig heute, dass wir wachsam sind, dass wir das Wort Gottes studieren und dass wir prüfen, was alles an uns herangetragen wird. Es gibt heute so viele Bücher, so viele Medien, manche Christen nutzen auch das Internet sehr zu ihrem Schaden, um sich alle möglichen fragwürdigen Botschaften irgendwo anzusehen und herunterzuladen. Und ganz vieles davon sind falsche Propheten und falsche Lehrer, die Verderben anrichten. Auch aus dem 2. Petrus 2, diese Warnung ist heute so nötig und so angebracht. Da lesen wir ja, Vers 1, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten oder verderbliche Irrlehren, könnte man auch sagen, einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Also es bedeutet, hier sind Wölfe in der Herde unterwegs. Das sind nicht wahre Gläubige, die vielleicht nur Irrtümer haben, sondern die Bibel sagt, Irrlehrer, falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Apostel, das sind nicht wiedergeborene Wölfe, die den Schafen der Herde Gottes schaden wollen. Und so etwas, davor warnt die Bibel ganz ernstlich und eindringlich, dass das eben in der letzten Zeit auftreten wird. Wir müssen uns darin rüsten und müssen dem widerstehen. Und ich sehe die Gemeinde in Philadelphia genau als eine Gemeinde, die diesen Geistesströmungen widersteht, die dem Herrn treu bleibt, obwohl der Geisteswind sozusagen in eine ganz andere Richtung weht. Da muss man gegen den Strom schwimmen und gegen den Wind segeln sozusagen, wenn man in dieser Zeit dem Herrn treu bleiben will. Und diese Endzeit ist auch eine Zeit des geistlichen Niedergangs. Eine Zeit, in der die Menschen gesetzlos werden, rücksichtslos, ichhaft. Auch das ist ja im Wort Gottes vorhergesagt und im 2. Timotheus 3 finde ich eine erschütternd aktuelle und getreue prophetische Schilderung unserer heutigen endzeitlichen Zustände. Da wird im Grund die gesetzlose endzeitliche Namenschristenheit, die äußerliche Christenheit porträtiert, die ein Bekenntnis zu Christus hat, aber keine Wiedergeburt, kein geistliches Leben, keine wirkliche Nachfolge. Und das ist, denke ich, eine der schlimmsten Entwicklungen in der Endzeit, diese christuslose Christenheit, diese Namenschristenheit, die zwar noch den Namen hat, dass sie lebt, aber in Wirklichkeit ist sie tot. Ja? Und da sagt der Geist Gottes darüber in 2. Timotheus 3, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ein sehr ernstes Wort. Es zeigt uns, dass da viele Menschen sein werden. Und das macht die Zeiten so schlimm. Viele Menschen, die sagen, ich liebe Jesus, ich glaube auch an Christus, ich bin auch ein Christ, ich bin auf dem Weg in den Himmel, aber sie leben wie die Sünder. Sie leben wie die Welt. Da ist kein Unterschied, keine Absonderung, keine Heiligung sichtbar, kein Leben von oben, sondern sie tun eigentlich fast dasselbe, was Gottes Wort in Römer 1 in den 20er Versen von den Gottlosen sagt. Das kann man ganz genau vergleichen. Viele Eigenschaften sind sogar wortwörtlich dieselben, wie sie in Römer 1 von den gottlosen Weltmenschen gesagt werden. Genauso sind die Christen am Ende der Zeit, jedenfalls der äußerliche Teil davon. Und der erste Punkt ist, die Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden sich um sich selbst drehen, eigensüchtig sein, egoistisch. Und das ist ein Grundzug der heutigen Zeit, ein Grundzug auch der Irrlehren, der humanistischen, menschenverehrenden Irrlehren, die auch in evangelikalen Kreisen, vorzugsweise von amerikanischen Bestsellerautoren verbreitet werden. Ja? Liebe dich selbst, nimm dich selbst an, sag dir selber, wie toll du bist wunderbar, du bist großartig. Du musst dich selbst verwirklichen. Das sind lauter so Botschaften, die letztlich humanistische Psychologie beinhalten, statt biblische Christusnachfolge. Ja, der Herr Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nicht der verwirkliche sich selbst. Und diese selbstverliebte, egozentrische, fleischliche Christenheit, die breitet sich aus. Und sie ist gesetzlos. Sie will dem Wort Gottes nicht folgen. Sie beachtet nicht Gottes Ordnungen, sondern sie sind ungehorsam den Eltern und auch Gott. Sie sind unheilig, heißt es hier, sind unbeherrscht, zügellos und letztlich sie sind auch leichtsinnig und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und ich fürchte, das ist ein erschreckend zutreffendes prophetisches Bild von dem, wie es heute in großen Kreisen der Christenheit aussieht. Und der Feind hat diese Menschen verführt. Sie meinen, sie seien Christen, aber in Wirklichkeit fehlt ihnen die Kraft der Gottesfurcht, die Kraft des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt. Und der Feind versucht, die wahren Gläubigen in eine falsche Einheit mit genau diesen Namenschristen hinein zu verführen, hineinzuleiten. Aber die Bibel sagt, von solchen wende dich ab. Ja? Die Bibel redet von Absonderung. Und ich denke, das ist die Eigenschaft, die Philadelphia auszeichnet, dass sie eine Gemeinde ist, die abgesondert ist von dem Bösen und von der Verführung in ihrer Zeit. Es ist ja interessant, dass wir einige Gemeinden finden in den Sendschreiben, die muss der Herr tadeln, weil sie Vermischung in ihrem Reihen geduldet haben. Ja? Wenn wir uns das anschauen, bei Ephesus lobt der Herr, du hast die Bösen nicht ertragen, du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Das ist also ein Lob an Ephesus. Ja? Aber eben zum Beispiel in Pergamus muss der Herr tadeln, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten. Und genauso in Thyatira muss der Herr auch tadeln. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und da finden wir die Gemeinde in Philadelphia ist unvermischt mit dem Bösen. Ja? Sie ist abgesondert. Da finden wir keinen Tadel, dass da jemand geduldet würde, der böse Lehren, Verkehrtes, Verführerisches propagiert. Und das ist genau, denke ich, die Not in vielen evangelikalen Gemeinden, dass da wahre Gläubige noch sind, die dem Herrn dienen wollen. Es sind aber auch Leute drin, die Irrlehren verbreiten, Charismatismus, Lobpreis, irgendwelche solche Dinge, die im Grund wegführen von dem Herrn Jesus. Und die Menschen merken es nicht oder sie dulden es einfach, sie decken es zu, um des lieben Friedens willen, um die Jugend nicht zu verlieren, um niemanden zu verkretzen. Man duldet falsche Lehre, man duldet Unchristliches und Unbiblisches in den eigenen Reihen. Man macht faule Kompromisse. Und das finden wir bei Philadelphia nicht. Bei Philadelphia finden wir das Lob, dass diese Gemeinde den Namen des Herrn nicht verleugnet hat und das Wort Gottes bewahrt hat. Und so sehe ich, dass Philadelphia von der Schrift her gesehen ein Bild des treuen Überrests in der Gemeinde ist. Und dieser Begriff des Überrests, der spielt eine große Rolle im Alten Testament in Bezug auf Israel. Und ich denke, dass wir das auch anwenden können auf die Gemeinde. Ja, in Israel war es so, dass Gott eigentlich das ganze Volk berufen hat, ein heiliges Volk von Priestern zu sein für den Herrn. Und das Volk ist abgefallen von dem Herrn. Kurz nachdem Gott diesen feierlichen Bund geschlossen hat, wo er auch diesen Auftrag, diese Segensverheißung Israel gab, haben die Israeliten, die allermeisten, den Tanz um das goldene Kalb veranstaltet. Haben den Bund gleich gebrochen, der so feierlich und heilig geschlossen worden war. Und dann hat Gott einen Überrest gehabt, die dem Herrn noch treu waren. Das waren in dem Fall die Leviten, die er berufen hat, am Heiligtum zu dienen. Und wir sehen immer wieder, dass große Mengen der Israeliten abgewichen waren und sich mit dem Götzendienst ergeben haben. Und immer wieder finden wir dieses Bild des Überrestes, dass Gott einen Rest von Gläubigen bewahrt hat, die dem Herrn mitten in aller Untreue, in allem Abfall noch treue geblieben waren. Wir kennen die sprichwörtlichen 7000. Ja, Elia war an einem Punkt, wo er gesagt hat, ich allein bin übrig geblieben. Jetzt ist der Überrest nur noch ein Mann. Und dann sagt ihm Gott, ich habe mir in Israel 7000 übrig behalten, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. Ja, das war der Überrest damals. Das waren die, die noch treu waren, die den Herrn gefürchtet haben, mitten in einer Szene, wo jeder gemacht hat, was er wollte, wo man den Götzen gedient hat und Gott. Ja, das war ja kein formeller, kompletter Abfall, sondern dieses religiöse Mischmasch war ja gerade das, was Gott ein Gräuel war. Man hat dem Herrn dienen wollen mit den Methoden des Götzendienstes. Man hat dem Herrn gedient und den Kälbern in Dan und Bethel. Das war Gott ein Gräuel. Und diese Vermischung, diese götzendienerische Abweichung, die hat Gott bekämpft und gerichtet. Aber er hat sich Getreue übrig behalten. Und das finden wir immer wieder, wenn wir hineinschauen, zum Beispiel in Esra 9, Vers 8. Esra und Nehemia zeigt uns diesen Überrest, der bereit war, unter Gefahren und Anfechtungen das Heiligtum Gottes neu zu bauen. Und in Esra 9, Vers 8 sagt das Volk, sagen die Leviten, die da beten, oder in dem Fall ist es der Esra selber, nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Auch in Jesaja finden wir dieses Bild von dem Überrest. Jesaja 1, Vers 9, hätte uns der Herr der Heerscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden. Also auch wenn die Entwicklungen noch so schlimm waren im Volk Israel, Gott hat immer einen gottesfürchtigen Überrest bewahrt, der ihm treu blieb und um dessen Willen er das Ganze noch ein Stück weit von dem endgültigen Gericht verschonen konnte. Und auch in Zephania wird dieser Überrest erwähnt und auch geistlich ganz interessant charakterisiert. Und das können wir durchaus auf die Gemeinde anwenden. Zephania 3, Vers 12 und 13. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Ja. Und ich denke, dass genau dieser Überrest so ein Stück porträtiert wird, was die Gemeinde betrifft, in dem Sendschreiben an Philadelphia. Sie sind nicht viele. Der Herr sagt den Christen in Philadelphia, du hast eine kleine Kraft. Ja. So interessant, als ich selber noch in der Pfingstbewegung, in der Charismatik war, und da ziemlich begeistert mitgeschwommen bin, da habe ich mich an diesem Sendschreiben gestört. Und ich habe mir gesagt, wenn da steht, du hast eine kleine Kraft, dann sind wir Pfingstler und Charismatiker nicht gemeint. Weil wir haben ja die große Kraft, die Power. Wir sind die vielen. Das hat mich etwas gestört und irritiert. Nachher habe ich das schon besser verstanden. Ja, dass die wahre Gemeinde ist immer eine Minderheit. Die wahre Gemeinde ist immer die kleine Herde, die von dem Herrn bewahrt wird, die aber angefochten ist, der Wind entgegenweht. Und deswegen dieser Trost, und da gehen wir jetzt noch einmal zurück zu dem Sendschreiben. Der Herr Jesus stellt sich dieser schwachen, angefochtenen Gemeinde in Philadelphia vor, in Vers 7. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Also diese Gemeinde war schwach und angefochten, aber die Gemeinde hat einen herrlichen, starken Herrn, der gesiegt hat, der überwunden hat durch seine Auferstehung. Und das ist das Entscheidende. Der Herr Jesus tröstet seine Jünger in Matthäus 28 und er sagt ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und genau dasselbe sagt er hier der Gemeinde in Philadelphia. Dieser Schlüssel Davids, das bedeutet, ich habe die königliche Vollmacht. Der Vater hat mir alles übergeben. Der Herr Jesus regiert. Er übt die Macht aus. Er ist der Herr über alles. Auch wenn er vieles zulässt nach dem Ratschluss Gottes, er hat doch alles in seiner Hand. Und er kann auch seiner Gemeinde, so angefochten und schwach und vielleicht auch verfolgt sie immer sein mag, er kann ihr eine Tür öffnen und niemand kann diese Tür schließen. Und das ist eine ganz ermutigende Verheißung, die wir wirklich auch in Anspruch nehmen dürfen im Glauben, dass der Herr Jesus uns eine göttliche Tür öffnet, dass wir durch seine Hand geschützt und gestützt das Zeugnis des Evangeliums, das Wort Gottes getreulich verkündigen und ausleben können und niemand kann uns hindern. Weder die weltliche Obrigkeit noch der Papst oder die Ökumene, nichts kann die wahren Kinder Gottes, die wahren Jünger des Herrn Jesus hindern, dem Herrn zu dienen und das Wort Gottes noch zu verkündigen, bis der Herr wiederkommt, bis er selber die Gemeinde von dieser Erde nimmt, hat die Gemeinde eine offene Tür. Der Herr kennt unsere Werke, der Herr kennt auch unsere Herzen. Er weiß um unsere Anfechtungen, um unsere Nöte, ja vielleicht auch, dass Kinder oder Verwandte von uns noch in irgendwelchen verführten Kreisen sind. Wie oft ist es der Fall, dass Kinder weggegangen sind, in die Charismatik gegangen sind, solche Dinge. Der Herr sieht unsere ganze Situation. Er will uns beistehen. Er will uns Kraft geben, zu überwinden. Und er hat uns eine geöffnete Tür gegeben. Und von dieser Gemeinde in Philadelphia sagt der Herr in Vers 8 eben, du hast eine kleine Kraft. Das sind nicht die vielen, das sind nicht die, die schnell wachsen. Wisst ihr, heute kann es sein, dass eine treue Gemeinde schrumpft. Und es ist dem Herrn wohlgefällig. Ja, es ist zwar schon das Normale und es ist schön und man kann dankbar sein, wenn Gemeinden wachsen. Und viele bibeltreue Gemeinden wachsen einfach auch, weil aufrichtige Menschen erkennen, hier wird wirklich noch das Wort Gottes gepredigt. Und der Herr Jesus ist wirklich noch in der Mitte. Aber es kann auch mal sein, dass eine Gemeinde schrumpfen muss und Mitglieder verliert, weil sie dem Herrn treu bleiben will und keine falschen Kompromisse machen will. Ja? Und ein treuer Christ wird auch davon nicht zurückschrecken. Er wird nicht auf Menschen schauen, sondern seine erste Ausrichtung ist, ich will den Willen des Herrn tun und dem Herrn treu sein, egal was kommt. Ja? Und das lobt der Herr im Grund hier. Du hast mein Wort bewahrt. Also ganz vieles in der Endzeitgemeinde sortiert sich an unserer Stellung zum Wort Gottes. Immer mehr Christen, die sich Christen nennen, sagen, ja, die Bibel kann man heute nicht mehr so wörtlich nehmen. Ja, diese Sachen, die der Apostel Paulus gesagt hat, dass die Frau nicht lehren und nicht leiten darf, das ist veraltet, das gilt doch heute nicht mehr. Heute dürfen Frauen Pastorinnen sein und dürfen predigen und Ältestinnen sein und die Gemeinden leiten. Ja, das ist der moderne Zeitgeist. Man setzt einfach die Bibel beiseite und sagt, das ist für uns uninteressant, das war mal, das ist heute nicht mehr. Aber die wahren Gläubigen, die der Herr lobt, sie bewahren das Wort. Und das bedeutet, dass sie es ehrfürchtig in ihrem Herzen bewahren. Dass sie wirklich nach diesem Wort handeln, dass sie es befolgen. Das Wort bewahren kann man genauso mit befolgen übersetzen. Ja, das ist damit gemeint. Ja, dass man wirklich das Wort Gottes konsequent auslebt, auch wo es dem Zeitgeist völlig widerspricht. Und die modernen Christen, die Scheinchristen, die opportunistischen, weltförmigen Christen, die werden sich immer mehr daran entlarven, dass sie klare Aussagen der Bibel verwerfen. Der Vorsitzende der Evangelischen Allianz hat vor Jahren schon einmal in so einem Fernsehinterview mit liberalen Theologen zusammen gesagt, ach, wissen Sie, bei uns in der Allianz glaubt doch kaum jemand mehr, dass die Bibel wirklich wörtlich zu nehmen ist. Kaum jemand glaubt, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. Wir denken alle, dass es Millionen Jahre waren und Evolution. Ja? Da habe ich gedacht, so, ein tolles Zeugnis hat er da abgelegt vor den Weltmenschen und vor dem Fernsehen. Ja? Da merkt man, wohin die Leute gekommen sind. Sie glauben einfach nicht mehr einfältig dem Wort, sondern wenn der Zeitgeist sagt, es muss Evolution sein, dann passen sich diese Leute an und sagen, naja, dann glauben wir halt an die Evolution. Und wenn der Zeitgeist sagt, dass eben ja, die Ordnungen Gottes in Bezug auf die Geschlechter aufgehoben werden, dann folgt man eben dem Zeitgeist und erklärt eben bestimmte Sachen in der Bibel für veraltet. Und genau das ist nicht gemeint. Genau da lobt der Herr diese gottesfürchtigen Überreste, dass sie sein Wort noch ernst genommen haben. Und das ist eben das Wichtige, dass wir verstehen, wer den Herrn Jesus erkannt hat, wer ihn liebt, der wird seine Gebote halten, der wird gehorchen, der wird das Wort nicht verwerfen und beschönigen und verdrehen und irgendwo vernebeln, sondern er wird es ganz einfältig gehorsam ausleben. Das ist das Kennzeichen des treuen Überrestes. Und es hat seinen Namen nicht verleugnet. Ja, der Name des Herrn Jesus Christus. Im Grund sagt es eben, er ist der einzige Retter. Er ist der einzige Erlöser und Mittler, den wir haben. Nur er rettet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein herausforderndes Wort. Und daran scheiden sich die Geister. Die ganzen ökumenischen Christen, und dazu gehören auch die Pfingstler und Charismatiker, die Evangelikalen, sie sagen im Grund, so darf man das nicht nehmen, wie das da steht. Ja? Jesus ist nicht der einzige Weg. Es gibt viele Wege zu Gott. Die Muslime werden auch gerettet, haben denselben Gott und letztlich werden alle Menschen in den Himmel kommen und gerettet. Das ist die Botschaft der Ökumene. Allversöhnung. Eine furchtbare Lüge und eine furchtbare Verdrehung des Wortes Gottes. Und dann braucht man den Herrn Jesus nicht mehr als einzigen Retter. Dann gibt es viele Wege zu Gott. Und das ist die Botschaft, die heute immer mehr ausgebreitet wird. Und die, die noch sagen, nein, der Herr Jesus ist der Einzige, das sind intolerante Fundamentalisten, die man eigentlich ins Gefängnis sperren müsste. Und weil man das nicht kann, verspottet man sie. Noch nicht kann. Kommt vielleicht auch noch. Ja? Und das ist eine Prüfung. Trauen wir uns trotzdem noch zu sagen, für mich ist Jesus Christus der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Wenn du nicht Buße tust und an Herrn Jesus glaubst, dann gehst du ewig verloren. Das müssen wir den Menschen sagen. Das sagt ihnen die Bibel. Und daran scheiden sich die Geister. Und der Herr Jesus lobt diesen treuen Überrest, weil er genau den Namen des Herrn als des einzigen Retters. Kein anderer Name ist uns unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, ganz klar. Ja? Ja, darum geht es. Also dieser treue Überrest, er bleibt dem Herrn treu, auch wenn viele ihn verleugnen. Ja, und die Feinde, die falschen religiösen Kräfte werden einmal, wenn die Gemeinde verherrlicht ist, auf die Knie fallen und erkennen, dass der Herr Jesus diese verachteten fundamentalistischen Christen geliebt hat und verherrlicht hat. Dass das die Echten waren und sie selber in einem furchtbaren Irrtum waren. Das wird die Stunde der Wahrheit sein. Wenn die Gemeinde an der Seite des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dann wird die Welt erkennen, wie weise, wie herrlich, wie gnädig Gott war an diesen Erlösten. Und sie müssen das zugeben, was sie jetzt immer leugnen. Aber dann wieder ein Wort der Ermutigung an diesen Überrest. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Also Gott wird eine Prüfung senden und das wird die große Drangsal sein. Das wird dieser falsche Prophet sein, der Millionen Menschen dazu bringen wird, den Antichristen und den Satan anzubeten. Offenbarung 13, das sind diese Dinge. Aber der Herr wird die wahren Gläubigen vor dieser Stunde der Versuchung bewahren. Und für mich bedeutet es auch, dass die Gemeinde vorher entrückt wird, dass wir jederzeit damit rechnen dürfen, dass der Herr Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Auf jeden Fall, wenn wir das Wort des Herrn bewahren, wenn wir ihm treu bleiben, dann bewahrt er uns in allen Versuchungen, Prüfungen, Anfechtungen, die über uns kommen und die uns Not machen. Das ist so ein tröstliches Wort. Wir wollen ihn erwarten. Wir wollen unsere Hoffnung auf ihn setzen, nicht auf Menschen. Und er wird uns stärken und durchbringen. Siehe, ich komme bald. Man könnte auch sagen, siehe, ich komme unversehens, unverhofft. Dieses bald ist natürlich aus der göttlichen Perspektive gemeint, in dem 1000 Jahre wie ein Tag sind. Ja, das muss man auch bedenken. Manche Leute spotten darüber und sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, sind jetzt schon 2000 Jahre her und der Herr ist immer noch nicht gekommen. Aber wisst ihr, wenn wir das biblisch richtig verstehen, der Herr hätte schon im 1. Jahrhundert kommen können, da bin ich überzeugt. Ja, dass er so lange gewartet hat, 2. Petrus 3 gibt uns die Antwort, das ist, weil Gott noch will, dass Menschen noch zur Umkehr kommen. Ja, weil Gott Geduld hat und nicht möchte, dass Menschen verloren gehen, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. 2. Petrus 3, da finden wir die Antwort. Ja, aber der Herr ist sozusagen unmittelbar vor der Tür. Er kann jederzeit kommen und es sind die Ratschlüsse Gottes, dass er noch zuwartet, damit noch mehr Menschen zur Umkehr kommen. Aber sehr lange kann das nicht mehr gehen. Wir sollen ihn ganz einfältig erwarten, dass er heute noch oder morgen kommen kann. Und wenn wir das tun, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich gleich wie jener rein ist. 1. Johannes 3, Vers 3 ist es, glaube ich. Ja? Das ist die Konsequenz, dass wir in der Heiligung leben, dass wir in einer Erwartung leben, dass wir uns nicht verstricken lassen in die Geschäfte dieser Welt, in die Sünden dieser Welt, in den Sumpf des Schmutzes, sondern dass wir wachsam bleiben und uns heiligen und wirklich auch darauf achten. Und das ist ja diese Ermahnung, dass uns niemand den Siegeskranz nimmt, den Siegeskranz des Überwinders. Also wenn in dieser Endzeit versucht der Satan, uns das wegzunehmen, was wir haben. Wisst ihr, das war ja das Interessante, ja, als diese europäischen Eroberer nach Mexiko und in die indianischen Gebiete kamen, dann haben sie gemerkt, die Leute haben Gold, riesig viel Gold. Und wo sie nicht die Leute mit Gewalt umgebracht haben, da haben sie einen Trick gefunden. Sie haben nämlich billigen Modeschmuck, billige Perlen, Glasperlen und irgendwelchen Schrott, der überhaupt nichts wert ist, den Indianern gegeben im Austausch für das Gold. Weil die nämlich gar nicht gewusst haben, wie wertvoll das ist, was sie hatten. Und sie haben dafür etwas absolut Wertloses bekommen. Aber sie haben es gerne hergegeben, weil diese Glanzperlen haben ihnen besser gefallen als ihr Gold. Ja? Und das ist genau das, der Satan versucht, den Gläubigen einen billigen Plastikersatz anzudrehen für das kostbare Wort Gottes und die kostbare Wahrheit, die sie haben. Und es gibt leider manche Gläubige, die geben das gerne her. Die sagen mir, das Neue, die neuen Lehren, die gefallen uns besser als die alten. Wir lassen das Preis, wir geben das Preis, wo wir viele Jahre und Jahrzehnte dran festgehalten haben. Das andere gefällt uns besser. Und genau davor warnt uns der Herr Jesus. Wir sollen das festhalten, was der Herr uns gegeben hat. Und es ist in allererster Linie die Wahrheit seines Wortes, die gesunde Lehre der Schrift. Das hat der Herr uns gegeben, hat es uns hinterlassen als Fundament unseres Glaubens. Und wenn wir das uns wegnehmen lassen, sei es durch irgendwelche verwässerte moderne Bibelübertragungen, die gar nicht mehr Gottes Wort sind, durch falsche Lehren, durch charismatische Falschpropheten, dann sind wir die Betrogenen. Dann verlieren wir unseren Siegeskranz. Und deswegen halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, und dann kommt diese wunderbare Verheißung für die Treuen. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Der Herr verheißt uns nicht Wohlleben, Wohlstand, Gesundheit, Erfolg auf Erden. Das ist genau das falsche Evangelium der heidnischen Scheinchristen, dass sie sagen, wir wollen hier auf der Erde schon ein schönes Leben haben. Das ist uns wichtig. Der Himmel, das ist ganz weit weg, das interessiert mich nicht so besonders. Und da zeigen sie ihre falsche Gesinnung. Für den wahren Christen ist die Erde eine Zeit, dieses Leben auf der Erde, eine Zeit der Prüfungen, eine Zeit, wo wir durch Gottes Ratschluss in Niedrigkeit, in Armut, in Anfechtungen unten durch müssen, in Bedrängnissen. Das ist nicht eine Zeit, wo wir Wohlleben und Selbstverwirklichung suchen sollen, sondern wir sollen danach streben, in dieser Zeit dem Herrn zu dienen unter Bedrängnissen. Und die Belohnung kommt in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Dort wird sich einmal zeigen, wer weise war und wer töricht war. Wer die richtigen Prioritäten gesetzt hat. Und der Apostel Paulus hat die gesetzt. Er hat gesagt, ich bin bereit, jetzt zu leiden. Ich bin bereit, alles herzugeben, um dem Herrn Jesus zu dienen, weil ich weiß, dort im Himmel wartet eine Herrlichkeit auf mich, ein Lohn, der mit nichts vergleichbar ist mit irgendwas auf der Erde. Und genau das verheißt der Herr Jesus hier. Einen himmlischen Lohn, eine himmlische Herrlichkeit, die all das ausgleicht, was wir an Leid, an Schmach, an Spott, an Ausgrenzung hier um des Herrn Jesus willen auf der Erde zu erdulden haben. Und dann der Schlussvers, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir über diese Sendschreiben nachdenken. Sie sind eine prophetische Botschaft unseres erhöhten Herrn Jesus Christus an alle wahren Gläubigen. Sie stellen uns einen Spiegel vor. Nicht nur Philadelphia, wir könnten auch über Laodicea sprechen, ja, über die laue Endzeitchristenheit. Alle diese Dinge sind ein Spiegel. Und wir sollen wirklich auch stille werden vor dem Herrn und bedenken, Herr, was hast du mir durch dein Wort zu sagen? Auf jeden Fall ist es ein Wort der Ermutigung für die Treuen. Es ist aber auch ein Wort der Ermahnung, treu zu bleiben, sich nicht abbringen zu lassen. Durch falsche Lehren, durch Bequemlichkeit, durch Schläfrigkeit und Trägheit von dem Ziel, das der Herr Jesus uns vor Augen führt. Und da möge der Herr uns Gnade schenken, uns stärken und segnen, dass wir doch mit neuer Kraft diesem Ziel nachjagen. Ja, damit möchte ich schließen. Vielleicht können wir noch zum Abschluss beten. Ich würde noch gerne mit euch beten. Herr Jesus Christus, du bist so herrlich und groß. Du bist so wunderbar in deiner Gnade und Liebe. Du ermahnst uns, du ermutigst uns, du stellst uns in diesem Sendschreiben vor, was in deinem Herzen ist, wie wir leben sollen in dieser letzten Zeit. Du möchtest, dass wir dir und deinem Wort treu sind, dass wir deinen Namen nicht verleugnen, dass wir uns nicht bekümmern, wenn wir eine kleine Kraft haben. Und du hast uns diese Verheißung gegeben, einer offenen Tür. Ach Herr, lass uns dir treu dienen. Lass uns wirklich auf dich warten und das festhalten, was wir haben, dein kostbares Wort, die gesunde Lehre der Schrift, dass wir nicht davon abweichen, dass wir es nicht hergeben, uns nicht berauben lassen durch Philosophie und Betrug der Menschen, durch falsche Lehre, Herr Jesus, sondern dass wir wirklich treu dir nachfolgen, bis du kommst, um deine Gemeinde in die Himmelsherrlichkeit zu holen. Wir wollen dir danken, dass du der liebende Herr bist, der jeden Einzelnen, der Seinen kennt, der uns reinigen und läutern kann, der uns neue Kraft geben kann, wenn wir vielleicht in Gefahr sind zu resignieren. Herr, wir wollen auf dich aufblicken und wir danken dir, dass wir durch dich Überwinder sein dürfen, dass du unsere Stärke bist, dass du uns ins Ziel der Herrlichkeit führst. Dir sei Preis, Ehre und Anbetung. Amen. Ja.